Mittelstand.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zukunft Mittelstand. Heute mit Samuel. Hallo Samuel.
Hi Felix, hallo Nico. Erstmal einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, mich mit euch ein bisschen zu unterhalten. Und ich habe mich natürlich auch doppelt gefreut, als ich gesehen habe, wer alles schon bei euch im Podcast war. Also mit dem Bernd von Marten von der Salute GmbH und Co.
Ja, herzlich willkommen. Richtig spannend auch bei dir. Ich glaube, du solltest erstmal so ein bisschen was zu deiner Person erzählen, damit die Leute so ein bisschen was über dich erfahren. Was machst du eigentlich? Ich glaube, was man schon mal sagen kann, aktuell der jüngste Gründer in Deutschland oder gerade auch noch dabei, es zu versuchen zu gründen. Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was da so für Herausforderungen momentan bei dir stehen. Aber erzähl erstmal ein bisschen was zu dir.
Ja, also mein Name ist Samuel Pemsel, gerne auch Sammy nennen. Ich bin 16 Jahre alt, Jahrgang 2003. Gründe jetzt oder versuche seit 9 Monaten mein eigenes Startup bzw. Unternehmen zu gründen. Wir machen auch Social Media Marketing bzw. wir fokussieren uns auf Social Media Marketing und ich befinde mich seit mehr als 9 Monaten im Gründungsprozess. Das ist ein bisschen aufwendig bzw. die Story dahinter ist jetzt sehr, sehr langfristig. Wie schon angesprochen, seit 9 Monaten versuche ich unter 18 geschäftsfähig zu sein. Das ist ja auch ein langer Prozess, den man in Deutschland als Minderjähriger durchlaufen muss. Genau, so das zu mir. Was weiteres hätte ich nichts über mich zu sagen.
Ja, erzähl trotzdem mal gerne ein bisschen was zu deinem Background, auch wenn du 16 bist. Wie kommst du dazu, mit 16 zu sagen, ich möchte ein Unternehmen gründen? Oder mit 15 hast du wahrscheinlich gestartet schon, ne?
Ja, also es hat eigentlich noch früher angefangen. Dafür müsste ich ganz, ganz lange ausholen. Ich versuche mal so eine verständliche Kurzversion zu fassen, beziehungsweise zu erstellen, beziehungsweise zu kreieren. Es war 2017, Italienurlaub mit meiner Familie. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich irgendwas richtig gut können. Da habe ich so aus Spaß zu meinen Eltern gesagt, Mama, Papa, ich möchte Latein sprechen können. Beide guckten mich natürlich an, als ob ich irgendwie spinnen würde oder sonst irgendwas. Zu dem damaligen Zeitpunkt stand ich in Latein 4. Mittlerweile, rückblickend, habe ich zwar jetzt mein Latinum geschafft, aber auch gerade so.
Also aber kannst du momentan noch nicht Latein sprechen?
Nee, ich glaube, das werde ich auch in Zukunft nicht können. Aber eben, dann ging es weiter, dann haben meine Eltern darauf reagiert und haben gefragt, wieso denn Latein sprechen können? Mach doch irgendwas anderes, wo du Geld verdienst. Eher so aus Spaß, weil ich glaube, sie haben es auch nicht wirklich ernst genommen. Und dann hat meine Mutter aus Spaß eigentlich gesagt, ja, mach doch was mit Aktien. Also dann habe ich mich mit Aktien beschäftigt, das ist ein bisschen näherliegend. Mein Vater ist Banker, sodass es da dann eine gewisse Sympathie sowieso schon da war. Ja, dann habe ich mich den ganzen Urlaub lang mit Aktien beschäftigt und 3 Monate später in den Herbstferien meine ersten ETFs über meinen Vater gekauft. Aber wie es eben so ist, als 14-Jähriger irgendwann geht die Kohle aus. Und ich meine, dann kann man ja auch, hat man ja auch nichts zum Investieren. Dann habe ich überlegt, okay, wie kannst du jetzt Geld verdienen? Habe dann angefangen mit Zeitung verteilen. Aber irgendwann ist natürlich auch der Radius zu groß und du kannst nicht mehr Zeitung verteilen. Dann habe ich angefangen mit zu schauen, wie man im Internet Geld verdienen kann. Habe da die verschiedensten Sachen ausprobiert, von T-Shirts verkauft, von eine Buchrecherche auf Amazon gemacht. Dann habe ich mir einen Autoren eingekauft, der den Texte dafür schreibt, habe die Bücher noch ein paar Grafiken hinzugefügt, ein bisschen designen lassen und habe die dann wieder weiterverkauft auf Amazon. Hat alles nur so mäßig funktioniert und ein Steckenpferd war da eigentlich immer Nischenseiten. Das heißt, da habe ich Webseiten hochgezogen, habe Suchmaschinenoptimierung gemacht und wurde dann eben Amazon Affiliate und Google Partner und habe dann eben darüber Affiliate-Provisionen verdient. So bin ich irgendwie reingekommen, aber im Endeffekt hat dann eine Verwandte von mir mitbekommen, ich kann Webseiten erstellen. Für mich war das nie so ein Markt. Ich habe gedacht, ja, aus Spaß, so ein bisschen Geld verdienen. Hat sie gefragt, ob ich ihr eine Website erstellen kann. Habe ich gesagt, klar, gemacht. Ihr hat die Webseite zum damaligen Zeitpunkt richtig gut gefallen. Rückblickend würde ich da sagen, sowas würde ich niemals an den Kunden rausgeben. Aber eben, das war sozusagen der Einstieg. Und dann habe ich Weiterempfehlungen bekommen und habe da dann eben gemerkt, okay, das ist eigentlich dahin, wo du irgendwann mal hingehen möchtest. Habe mich dann erstmal so mit dem Unternehmensaufbau beschäftigt, ganz naive Prozesse aufgesetzt, habe Kaltakquise gemacht als 15-, 16-Jähriger, so eine kleine süße Stimme am Telefon irgendwie erklären, wir möchten ihnen helfen, wie sie Neukunden gewinnen können. Aber dann haben wir immer Weiterempfehlungen bekommen, ein bisschen Kaltakquise und so bin ich dann in dieses Agenturgeschäft gerutscht. Sodass so die mehr oder minder Kurzfassung meiner Geschichte.
Ja, wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt möchte ich gründen, jetzt möchte ich das nicht nebenbei machen, sondern das wirklich in ein Business überführen?
Also grundsätzlich war, glaube ich, dieser Zeitpunkt nie da. Wenn er überhaupt da war, war es flüssig. Ich hatte eigentlich immer schon Lust, irgendwas zu machen. Ich wusste halt nur nicht, dass man davon ein Unternehmen gründen muss. ich glaube, ich habe mich zwar irgendwann mal mit dem Thema beschäftigt, Steuern und Co., zumindest eher so alibimäßig einfach. Ich wusste, okay, wenn du Geld verdienst, musst du es auch irgendwie versteuern. Mein Vater hat mir da immer ein bisschen erzählt. Ich so, ja, red mal weiter, so viel verdiene ich gar nicht. Das war auch wirklich Peanuts. Nee, und dann habe ich eben mal angeschaut, okay, was musst du denn wirklich machen, damit du Unternehmen gründen kannst. Habe mich dann wirklich beschäftigt und habe dann gesehen, okay, du willst ja irgendwas machen mit Gewinnabsicht. Und habe dann gedacht, okay, da musst du wirklich ein Unternehmen gründen. Und im Endeffekt waren eben Unternehmer immer schon so ein bisschen das Zielbild, beziehungsweise Personen, die ich gerne mochte oder eben da, wo ich einmal hin möchte, und habe dann überlegt, okay, wie kannst du jetzt schnellstmöglich gründen? Schnellstmöglich würde ich mittlerweile rückblickend wegstreichen. Der Prozess dauert jetzt schon seit 9 Monaten an, habe da auch mal ein paar kleine Dokumente dabei, damit ihr sozusagen das auch mal nachvollziehen könnt, wie das denn so ist mit dem ganzen Bürokratiekram. Aber das so zu der Frage.
Ja, wenn du jetzt auf dein Geschäft betrachtet sagst, dass du jetzt die Hürden hast, Gründung etc., du hast es jetzt also erstmal beim Nebengewerbe laufen lassen oder wie konntest du bisher abrechnen?
Ne, bisher konnte ich noch gar nicht abrechnen. Also es ist so, wir sind mittlerweile ein 5-köpfiges Team, aber alle nur Freelancer, projektbasiert. Also ich habe noch keine festangestellte Person. Wir stellen auch mittlerweile oder aktuell noch gar keine Rechnung aus. Das geht einfach noch gar nicht, wie gesagt, weil ich mich halt immer noch im Gründungsprozess befinde. Wir können mittlerweile Rechnungen im Wert von 30.000 Euro ausstellen. Dieses Kapital haben wir aber noch nicht. Wir haben auch noch nichts Illegales gemacht. Das ist mir wichtig, dass ich das hier so verdeutliche. Nichtsdestotrotz wollten wir starten und ich habe gedacht, das geht in 1-2 Monaten ist es vom Tisch, aber eben es dauert so lange jetzt, dass ich eben gedacht habe, okay, die Zeit kannst du nutzen, habe wirklich am Unternehmen gearbeitet, selber mich auch mal auseinanderzusetzen oder mit den Themen auseinanderzusetzen, was ist denn eigentlich, wann kommt der Kunde rein, wann muss jemand anstellen, so die ganzen Prozesse, davon habe ich ja ehrlich gesagt gar keine Ahnung, habe dazu auch mittlerweile im Background einen Mentor, der mir dabei Unternehmensaufbau hilft, zwar weiß ich oder würde ich mittlerweile ohne abgehoben zu sagen, verstehe ich viel bei Social Media Marketing, insbesondere in Bezug auf die Generation Z, aber es ist eben so, ich habe keine Ahnung vom Unternehmensaufbau, wie die Prozesse da sind, wie man skaliert und da bin ich eben sehr dankbar, dass ich da so jemanden habe, aber sozusagen, um die Frage final zu beantworten, wir starten mit einem Einzelunternehmen oder ich starte mit einem Einzelunternehmen und bislang habe ich noch kein Unternehmen.
Und das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast Hürden, dass du unseren Hörern vielleicht kurz erklärst, welche Hürden das tatsächlich sind, so ein bisschen konkret schildern, wo sind die Druckpunkte im deutschen Rechtssystem und was stört dich gerade daran oder was hindert dich daran, dein Unternehmen aufzuziehen?
Ja, also erstmal ist es natürlich dieser Bürokram, beziehungsweise die ganze Bürokratie. Zwar kurz gesagt, du musst verschiedene Prozesse oder einen gesamten Prozess durchlaufen. Einmal brauchst du natürlich die Einverständniserklärung deiner Erziehungsberechtigten, also in dem Fall von meinen Eltern. Die habe ich aber, um ehrlich zu sein, problemlos bekommen. Zwar musste ich dem mal ein bisschen erklären, was ich da mache, ob sie es wirklich verstanden haben. Ist jetzt die andere Frage, zwar mittlerweile schon, aber zum damaligen Zeitpunkt und wenn dann ein 15-, 16-Jähriger auf einen zukommt und da irgendwie erzählt, er will große Geschäfte machen, ist es natürlich auch nicht ganz so glaubwürdig, aber eben, du brauchst die Einverständniserklärung der Eltern, musst dann eben einen Businessplan haben, musst halt erstmal wissen, okay, was du machen möchtest. Manchmal kann man noch einen Liquiditätsplan, Rentabilitätsplan und Co. alles hinzufügen. Habe ich aber, oder brauchte ich nicht, wurde nicht nachgefragt. Aber dann musst du erstmal sozusagen, der erste Move ist eigentlich, dass du eine Einverständniserklärung der Eltern und eben eine förmliche Ansprache zum Amtsgericht. Dann kriegt man eine Rückmeldung vom Amtsgericht mit einer Aufforderung, dass man weitere Daten einschickt. In dem Fall war es eben ein Zeugnis, mein altes Zeugnis und das kommende Zeugnis, das war im Dezember. Ich musste also noch bis Februar warten, bis ich mein neuestes Zeugnis bekommen habe. Mittlerweile bin ich in der Q1, also 11. Klasse, mache nächstes Jahr mein Abitur hier auf einer Schule in Düsseldorf, im Gymnasium in Düsseldorf. So, dann muss ich da noch bei der Schulleiterin warten, weil ich musste eben auch noch eine Bescheinigung von ihr bekommen, ob ich irgendwie mental dafür fähig bin und ob ich eben auch die Verantwortung tragen kann gegenüber meinen Kunden, Mitarbeiter oder sonstiges. Damit sie sozusagen mal aus ihrer Sicht schildert, ob es auch schulisch vereinbar wäre mit meinen Noten. Nicht, dass sie jetzt sagt, okay, ich bin in der Schule ganz schlecht. Da hätte sie auch einen Riegel vorschieben können und sagen, nee, du gründest hier kein Unternehmen. Das habe ich aber auch bekommen.
Wie fandest du den Prozess, so generell so abhängig zu sein von so vielen Personen, obwohl du ja schon eigentlich richtig im Doing warst?
Ja, klar. Also ich fand es sehr nervig und finde es auch rückblickend immer noch nervig. Dennoch muss man dazu sagen, im Endeffekt ist es ja nur lieb gemeint. Die Behörden wollen einfach nur schauen, ob du die Verantwortung dafür tragen kannst, ob du weißt, was du da tust. Weil im Endeffekt, klar, wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, hast du einen Vertrag unterschrieben, dann musst du dafür sozusagen Rechenschaft ziehen oder musst du dafür zur Seite stehen oder beiseite stehen. Und auf der, das finde ich grundsätzlich gut, aber eben dieser Prozess, die Länge davon des Prozesses, das nervt.
Das heißt aber, jeder Abschluss, den du dann tätigst, auch als Minderjähriger, der wäre dann rechtsverbindlich und du würdest auch für den gerade stehen müssen. Ja. Oder ist das so, dass das dann auch irgendwie auf deine Eltern
fallen könnte? Das gibt es auch, kann jetzt keine Rechtsberatung geben oder so, ich kann einfach nur aus meiner Sicht mal ein bisschen schildern. Ich könnte das auch über meine Eltern gründen, das wird sich aber aus vielen Gründen, wäre das eigentlich gar nicht logisch, also allein schon aus steuerrechtlichen Gründen und sonst, ich meine, ich möchte es selbst gemacht haben und ich möchte mich nicht hinterherrufen lassen, das hast du nur geschafft wegen deiner Eltern oder so. Nichtsdestotrotz, wenn ich diese Bescheinigung habe, nachdem ich da die ganzen Daten eingeschickt habe, wie Zeugnis, Businessplan und Co., dann werde ich beim Amtsgericht vorgeladen zu einem Rechtspfleger, der hört sich das auch nochmal an, stellt Fragen, wie man das denn geplant hat, ob es irgendwelche Risiken gibt, ob ich da irgendeine Bescheinigung noch von der IHK oder sonst irgendwas brauche und der entscheidet dann final, okay, ich darf's oder okay, ich darf's nicht, simpel gesagt, und dann kriege ich das eben nach Hause geschickt, das habe ich aber bislang noch nicht. Ich hatte diesen Termin schon, vor, ich glaube, 6 Wochen hätte ich den gehabt, aber dieser Termin ist nicht stattgefunden aufgrund des Coronavirus, leider zu Recht, aber rückblickend ist es natürlich schade für mich gewesen. Ich hätte jetzt schon wahrscheinlich mein Unternehmen gehabt, wäre jetzt nicht die Pandemie gekommen.
Was ist deine Vision? Wenn du jetzt sagst, okay, du kriegst jetzt in den nächsten Wochen die Rückmeldung, dass du endlich loslegen darfst, auch offiziell, wahrscheinlich erstmal Rechnung stellen.
Ja.
Da, bevor wir auf die Vision gehen, vielleicht auch, du hast jetzt ein 5-köpfiges Team.
Ja.
Keiner von denen bekommt von dir Geld und ihr könnt keine Rechnung stellen.
Also doch, die kriegen von mir Geld, klar, sie wollen, fordern natürlich was, das auf dieses Startkapital zurückzuführen, welches ich mir durch Zeitung verteilen, Nischenseiten, bisschen Rendite von den ETFs und Co., das ist sozusagen dieses Bündelchen und damit bezahle ich die.
Also dein Privatvermögen, was du dir in der Vergangenheit aufgebaut hast, setzt du gerade ein, um das Team auch zu halten?
Ja, das definitiv.
Okay. Was ist so deine Vision? Kannst du in 2 Wochen, geht's offiziell los? Was sind deine ersten Schritte, wo willst du hin?
Ja, also meine Vision, grundsätzlich glauben wir, beziehungsweise glaube ich, dass jedes gute Produkt und jede gute Dienstleistung eine einzigartige Vermarktungsstrategie verdient. Und eben auf dieser Basis analysieren wir Vermarktungsstrategien beziehungsweise Verbesserungspotenziale und eben ist es da unsere Strategie beziehungsweise unsere Vision, dass jedes Unternehmen eine einzigartige Vermarktungsstrategie hat, womit sie eben Neukunden gewinnen können und eben, dass sie das ganze Digitale verstehen, insbesondere auch in Bezug auf die Generation Z. Ich glaube, man merkt auch gerade, wir positionieren uns gerade eher um. Wir hatten jetzt, war eher so eine Full-Service-Digitalagentur, das heißt, wir haben Webdesign gemacht, Suchmaschinenoptimierung. Das war auch alles sehr, sehr gut. Wir haben auch immer noch gute Referenzen und die Kunden sind auch alle noch zufrieden. Aber eben, ich merke immer so, wenn man 2 Hasen hinterherläuft, fängt man keinen. Und deswegen werden wir uns immer oder spezialisieren wir uns gerade auf Social Media Marketing, insbesondere in Bezug auf die Generation Z, also auf die Generation, in der ich aufwachse, beziehungsweise in der ich zugehörig bin. Und da ist eben unsere, oder an der Vision, die wir gerade arbeiten, die heißt We Make Company Social. Das heißt, hier haben wir eben das Ziel, die Unternehmen auf die sozialen Netzwerke zu digitalisieren bzw. zu befördern und damit erstmal die Power von Social Media zu zeigen. Ich merke teilweise, es gibt Unternehmen mit 50 Millionen Jahresumsatz, die haben keine Ahnung von Social Media, die sind alteingesessen, wissen nicht, was da alles für eine Dynamik, für eine Agilität herrscht und wie man das eigentlich auch für das gesamte Unternehmen profitabel gestalten kann.
Ja. Du kommst ja momentan sehr stark aus dem Pinterest-Bereich, ne?
Ja.
Pinterest ist ja jetzt, glaube ich, erst so seit so 1,5 Jahren, vielleicht 2 Jahren in Deutschland am aufsteigenden Ast. Wie hast du Pinterest damals auch für dich erschlossen? Ist ja eigentlich ein sehr weiblicher Kanal.
Ja, klar. Also weiblich auf jeden Fall. Im Dezember 2019 war 72% weiblich der Nutzer weltweit. hier muss ich dazu sagen, es war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Das ist Pinterest, mache ich schon ganz, ganz lange, ich glaube schon 2 oder 3 Jahre her. Es hat angefangen mit diesen Nischenseiten, die ich eben Teil der Nischenseiten mit Google AdSense monetarisiert habe. Und für Google AdSense musst du natürlich versuchen, möglichst viele Klicks auf deine Werbung zu bekommen. Und deswegen habe ich erstmal überlegt, okay, wie kriegst du möglichst schnell Traffic auf die Seite? Deswegen habe ich angefangen, habe mich mit den Themen beschäftigt, okay, wie kriegst du jetzt Klicks drauf, bin dann schnell zum Thema gekommen, Pinterest, und habe eben mich mit dem Thema beschäftigt, habe dann Learning by Doing Strategien erstellt, umgesetzt, habe geschaut, okay, was funktioniert nicht, habe das immer weiterentwickelt, und mittlerweile haben wir halt eben wahrscheinlich so die Case Study, die auch auf verschiedenen sozialen Netzwerken viral gegangen ist. Auf LinkedIn hatte diese Case Study mehr als 16.000 Ansichten, wo wir eben in 90 Tagen 1,41 Millionen Impressionen über Pinterest generieren konnten, woraus mehr als 40.000 qualifizierte Webseiten-Nutzer und Nutzerinnen entstanden sind. Und das ist eben die Case Study, sozusagen die für uns spricht.
Ja. Und damit bist du damals gestartet.
Genau.
Und bist dann Pinterest immer weiter vorgegangen. Was findest du so interessant an dem Kanal?
Also erstmal muss man natürlich sagen, grundsätzlich nennt man zwar Pinterest ein soziales Netzwerk, aber es ist eher eine visuelle Suchmaschine. Und so, dass dieser ganz große Punkt, Pinterest SEO, von ganz vielen vernachlässigt werden. Grundsätzlich gibt es, wie auf jeder sozialen Plattform, einmal sozusagen paid und einmal organisch. Paid, muss man dazu sagen, funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Ganz, ganz viele Menschen schauen erstmal, okay, nach Inspiration, was möchte ich zum Beispiel in meiner Küche verändern, gibt es da gute Produkte für, und deswegen haben sie da auch eine wirkliche Kaufabsicht. Deswegen ist es Pinterest einmal aus diesem Paid-Bereich oder Performance-orientiert sehr interessant, zumal die Klickpreise da sehr, sehr günstig sind noch. Aber dann eben dieser organische Bereich, worüber man eben sehr gut auch ohne Media- oder Ad-Budget gut Klicks gewinnen kann und eben auch Reichweite.
Ja. Okay. Und jetzt entwickelt ihr euch weiter von Pinterest raus oder wirklich Fokus auf Pinterest?
Grundsätzlich fokussieren wir uns jetzt auf Social Media Marketing und das organisch. Zwar bieten wir jetzt auch mit einem Kooperationspartner Ads an, aber eben unser Steckenpferd ist organisch. Und hier merken wir natürlich, wir werden auch teilweise von großen Brands angeschrieben, ob wir Pinterest-Marketing machen können für die, beziehungsweise ob man sich mal da mal unterhalten kann, ob das interessant für die Brands ist oder nicht. Wir merken halt, okay, Pinterest ist halt gerade ein enormer Markt, der gerade wirklich am Steigen ist, abgesehen jetzt von TikTok. Klar, TikTok steht sozusagen, ist immer ein Gesprächsthema, aber Pinterest ist eben auch so ein kleiner Underdog. Die Zahlen sind enorm, die Paid-Preise sind saugünstig und man kann eben sehr, sehr viel Traffic und Reichweite über die Plattform gewinnen.
Bei Pinterest hast du welche Zielgruppe? Wie alt sind die User ungefähr?
Also, ist auch unterschiedlich. Ich glaube, von 19 bis 42 Jahre alt. Und wie eben gesagt, dieses Merkmal eben, oder was man ganz grob bei Pinterest beachten muss, ist eben diese weiblich orientierte Zielgruppe. Wir hatten schon mal einen Kunden, der war im Modebereich unterwegs. Grundsätzlich gibt es so zwei Arten von Pins. Also, die Beiträge auf Pinterest heißen Pins. Da gibt es auch Video-Pins, Story-Pins, also alles Mögliche. Und da gibt es eben grundsätzlich zwei Formate. Einmal so Content-Pins und einmal Inspirations-Pins. Bei den Content-Pins klärt man grundsätzlich irgendeine konkrete Frage. Hier mal ein kleines Beispiel, ein Unternehmen aus der Hundebranche, für den Content-Pin. Da haben wir eine Grafik erstellt, hier wieder, Pinterest ist ein sehr visuelles Netzwerk, mit der Frage, warum riechen Hunde am Po? Das haben wir verschiedene Pins erstellt, ein anderes Wording genommen, und habt ihr irgendeine Zahl, wie viel Traffic wir da innerhalb der letzten 10 Monate darüber gewinnen können, nur für diesen Artikel? Darüber konnten wir 40.000 Webseiten-Nutzer für diesen Beitrag generieren, über Pinterest. Das so in der Hundebranche, aber das war, man muss dazu sagen, es war natürlich ein Klick, sehr, sehr klickorientierter Beitrag und auch ein klickorientiertes Wording. Aber eben Mode, um wieder auf dieses Anfangsthema zurückzukommen, wir hatten jetzt haben immer noch ein Modeunternehmen, die haben einen Männerblog aufgekauft und wir sollten einmal eben diese Inspirationspins machen, die haben sehr, sehr gut funktioniert, die Resultate sind auch wirklich sehr, sehr gut, aber eben dieser Content, der hat nicht funktioniert, beziehungsweise nur gering, da kann man die Zahlen, beziehungsweise Klickzahlen nicht mal ansatzweise vergleichen, einfach eben, ich glaube, nur ganz wenig der Zielgruppe interessiert an, wie man jetzt die perfekte Fliege bindet.
Ja.
So. Und das muss man noch beachten.
Du sprachst ja anfangs davon, dass ihr hauptsächlich die Generation Z im Fokus habt.
Ja.
Nutzt die Generation Z frequentiert Pinterest und wie sind die Nutzerzahlen zwischen, sagen wir mal, Generation Y, die du gerade angesprochen hattest, mhm. sagen wir mal so 30 bis 42 und die jetzt 16-Jährigen bis, sagen wir mal, 30 Jahre.
Ja. ja. Also erstmal so, wir haben noch einen Partner, das ist auch eine Generation Z Agentur, die sich aber eher so auf Marktumfragen spezialisieren und die haben eben ganz stark festgestellt, dass es die Leute aus meiner Generation kurz vorm Feiern gehen, sich eine Inspiration holen. Das heißt, was können sie tragen? Das heißt, die Nutzung ist schon da, um jetzt sozusagen das mal auf TikTok zurückzuspielen, da, wo ja sozusagen dass die Plattform, die für die Generation Z interessant ist, das ist nicht so stark ausgebildet, beziehungsweise man kann das nicht so gut erkennen, aber eben die Generation Z ist vermehrt da und will sich halt einfach Inspiration holen und das ist eben auch erkennbar in den Nutzerzahlen.
Wie ist das, wenn du in ein Kundengespräch gehst? Du kamst jetzt gerade auch schon von einem Kundengespräch. Ja. Ich glaube, du bist da wirklich sehr aktiv. Dann kommt ein 16-Jähriger da in dem Raum, spricht mit einem Geschäftsführer. Du sprichst ja auch teilweise, wie du schon gesagt hast, mit Unternehmen, 50 Millionen Jahresumsatz, irgendwie 100, 150 Mitarbeiter, na, so, die dann ja eigentlich ihre Generation da von einem Dad auch sind. Wie ist das in so einem Gespräch?
Ja, also erstmal glaube ich natürlich, dass ich einen kleinen Vorteil habe. Als 16-Jähriger, ich kann mir mehr erlauben, Fehler zu machen. Das heißt aber nicht, dass wir Fehler machen. Klar, wir machen auch Fehler, aber die lassen wir nicht draußen, sodass sich hier sozusagen eine andere Erwartungshaltung ist. Zwar, wenn die Leute sehen, okay, was wir für Resultate machen, ist schon eine gewisse Erwartungshaltung da, aber sie ist anders, als wenn jetzt eine Großagentur auf einen Kunden oder potenziellen Kunden zukommt, wo der Geschäftsführer 40 Jahre alt ist. Bei mir ist natürlich eine gewisse Grundskepsis immer da. Da kommt jetzt ein 16-jähriger Typ auf teilweise einen sehr renommierten Unternehmer zu. Ja, was kann ich denn eigentlich erzählen? Und hier ist es eben so, diese Grundskepsis versuche ich schnell zu überwinden, indem wir eben unsere Resultate zeigen. Und ich spiele eigentlich immer mit offenen Karten. Ich bin sehr großer Freund, einfach den Leuten Content zu geben. Wir haben, leider ist es uns, oder was ist leider, ich glaube, die Conversion Rate ist da immer noch gut. Wir haben, bevor wir einen Kunden immer onboarden, beziehungsweise irgendeinen Vertrag unterschreiben, haben wir immer erstmal so ein Strategiegespräch, wo wir erstmal schauen, okay, können wir denen helfen oder können wir nicht. Hier kommen wir erstmal mit einer wirklichen Analyse, was gibt es denn für Verbesserungspunkte. Und hier haben wir es auch zweimal mittlerweile erlebt. Wir haben den Value zugeschoben ohne Ende und dann ist es eben gekommen, sie haben es selber umgesetzt. Ja. Ich meine, das waren zwar jetzt keine Wunschkunden, im Endeffekt bin ich auch froh, dass es dann so passiert ist, weil da hätte es bestimmt nicht ganz gut funktioniert. Aber eben, wir gehen immer mit offenen Karten rein und ich glaube eben auch, dass unsere Resultate für uns sprechen. Ich bin immer ein Freund davon, von direkter Kommunikation und eben, ja.
Wie ist das mit deinem Umfeld? Normalerweise mit 16 hat man ja andere Gedanken im Kopf, als sich darüber Gedanken machen, sein eigenes Unternehmen zu gründen und dann auch diesen Marathon zu laufen. Wie ist das so?
Wie kommt das an? Ja, also klar, um das sozusagen nochmal die Information zu geben, 11. Klasse gerade, nächstes Jahr Abitur. So gesehen habe ich keinen, mit dem ich mich jetzt über meine unternehmerischen Sachen unterhalten würde. Im Endeffekt, das meine ich auch gar nicht böse, haben sie alle keine Ahnung, sind alle viel zu naiv dafür. Ich würde nicht sagen, dass ich, oder ich würde auch sagen, dass ich auch manchmal naiv bin. Aber ich glaube, oder so habe ich die Rückmeldung bekommen, dass es eben eine gewisse Naivität ist, die von den Millennials und Co. gerne gehabt wird. Einfach so eine dynamische bzw. freshe Naivität. Aber so mit meinem Umfeld unterhalte ich mich nicht jetzt aus dem schulischen Umfeld. Ich habe so ein kleines sportliches Umfeld, wobei das trenne ich eigentlich strikt. Es sei denn, ich habe da mal jemanden, der halt wirklich unternehmerisch aktiv ist, beziehungsweise auch eine Position hat, einen Job und auch gewisse Interessen hat, die ich auch habe. Aber eben so schulisch habe ich wenig Freunde, beziehungsweise ganz, ganz wenig und auch unterhalte ich mich da nicht grob über meine Aktivitäten. Zwar werde ich manchmal gefragt, na Sammy, mit welchem Unternehmen hast du dich jetzt schon wieder getroffen oder na Sammy, heute Abend wieder essen gehen. Das ist eher so ein Spaß, wenn die sich betrinken gehen, feiern gehen, sitze ich halt lieber an meinem Schreibtisch und arbeite irgendwelche Sachen ab, arbeite an der Vision, an der Unternehmensstrategie, arbeite irgendwelche Kunden ab oder eben ich treffe mich mit anderen Unternehmern, von denen ich irgendwas lernen kann, eben ein bisschen selber Value geben.
Zwei Fragen. Ja. Direkt da zum Anschluss. Anderthalb Jahre, dann ist die Schule vorbei. Dir spielt gerade die Corona-Krise wahrscheinlich in die Karten, weil du nicht zur Schule musst oder wahrscheinlich nicht musstest.
Ja.
Was machst du in anderthalb Jahren? Studium, weiterarbeiten, dein Unternehmen aufbauen? Hast du vor, noch irgendwie eine Ausbildung zu machen oder einfach dein Unternehmen aufbauen und die alte Welt, die natürlich irgendwie fordert, Universitätsabschluss, Praktikas im Ausland und am besten dann auch noch 10 Jahre als Angestellter arbeiten und dann die eigene Unternehmung gründen. Wie geht es bei dir weiter?
Ja, grundsätzlich möchte ich eigentlich so machen, ich mache mein Abitur. Das wird 2,6er Abi, also nicht sonderlich gut, aber auch nicht schlecht. Durchschnitt.
Sehr gut. Das war Felix.
Ausreichend. Kannst zumindest einen Podcast mitmachen.
Ja. Für ein bisschen 1 plus 1 reicht es dann auch
noch. Ja, und dann möchte ich eigentlich erst mal all in gehen. Ich habe natürlich eine Vision, ich glaube auch an unsere Produkte und weiß auch, dass der Markt steigen wird. Aber eben natürlich, man muss dazu sagen, meine Eltern wollen eigentlich lieber, dass ich studiere. Ich war grundsätzlich eher ganz abgeneigt gegenüber dem Studieren. Habe gesagt, ne, studieren mache ich nicht, möchte ich nicht. Das aber auch eher so aus dem eigenen Ego heraus. Und das nur, wenn ich mal gesehen habe, okay, es gibt wenige wirklich richtig erfolgreiche Unternehmer, die studiert haben. Das war dann sozusagen die Schlussfolgerung für mich, ich gehe nicht studieren. Zwar habe ich mich jetzt auch mit vielen unterhalten, die gesagt haben, okay, es kann ganz sinnvoll sein. Und ich denke auch rückblickend, beziehungsweise jetzt aus meiner Sicht, dass es ganz sinnvoll sein kann. Ich weiß aber nicht, wo ich in einem Jahr stehe, welche Kunden wir da haben, was da für mich interessant ist. So wie ich es jetzt anpeilen würde, mache ich erstmal ein Abitur und dann ein Jahr All-In gehen. Für mich gerne auch ein zweites Jahr, je nachdem, wie das mit meinen Eltern aussieht, wann ich ausziehe. Aber grundsätzlich erstmal Studium nein, eventuell in der Zukunft nach 1 bis 2 Jahren, aber erstmal alles auf eine Karte setzen.
Ja. Also auch wirklich da zu schauen, wie wächst die Company.
Ja.
Wohin entwickelt man sich und dann auch zu schauen, hast du überhaupt die Zeit noch, ein Studium zu machen.
Ja.
Ja, das wird ja dann auch wieder kommen.
Finde ich persönlich auch ganz, finde ich sinnvoll, ehrlich. Also weil ich glaube, dass das Studium dir zwar methodische Kompetenz beibringt, Wissen steht im Internet sowieso für alle zugänglich parat. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Learning, learning by doing. Das ist ein praktisches Anwendungsfeld. Zumal es da wirklich interessante Studien zu gibt. Also es gab eine Harvard-Studie, die besagt tatsächlich, dass 5 Jahre Startup jedes Studium dieser Welt ersetzt, wenn du das richtig durchläufst, weil du alle Unternehmensbereiche kennenlernst und in dem, was du tust, auch wirklich gut wirst. Von daher ist das genau die richtige Entscheidung.
Ja.
Zumindest ist das meine Meinung.
Ja, ja, auch zum Aus bei der sozialen Kompetenz, da sieht man es ja auch immer wieder, die bekommt man im Studium ja auch nicht gelernt und man bekommt es ja auch viel mit einfach. Jemand kommt aus dem Studium, ist jetzt der Meinung, er kennt die Welt, hat seinen Master in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen und denkt, man ist bereit, die Welt zu erobern, dann fängt man auf einmal an zu arbeiten als Trainee und dann merkt man auf einmal, okay, die Welt ist doch ganz anders.
Ja.
Das, was ich hier im Studium gelernt habe, ist alles schön und gut, aber eigentlich passiert da drumherum noch ganz, ganz viel anderes.
Ja, ich kann ja auch mal so noch ein bisschen erzählen, grundsätzlich ist Google so ein bisschen meine Uni. Wenn ich was brauche bzw. nicht weiß, habe ich eigentlich immer Personen, die ich fragen kann. Ich habe immer so eine Einstellung, ich kann von jeder Person irgendetwas lernen und ich frage sonst immer Google. Sonst, wenn ich auf der deutschen Sprache nichts finde, gebe ich ihnen das eben auf Englisch ein, dann findet man eigentlich immer was. Und ich glaube auch eben, das ist so ein guter Punkt, beziehungsweise ein Punkt, den ein Unternehmer weiterbringt, wenn er einfach lösungsorientiert denkt und handelt. Ich meine, es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht weiß und auch die ich eben in Zukunft nicht wissen werde, beziehungsweise auf die ich erstmal einmal keine Antwort habe. Aber dann weiß ich eben, okay, wie ich handeln muss, beziehungsweise wie ich irgendeine Lösung finde. Und deswegen weiß ich eigentlich immer, wo ich mich melden kann, beziehungsweise wo es da eine Antwort, eine mögliche Antwort darauf gibt. Weil natürlich, es gibt auch heute noch, oder es gibt jeden Tag Antworten, die kann ich nicht beantworten, beziehungsweise Fragen, die kann ich nicht beantworten.
Nochmal eine spannende Frage aus deiner Sicht, wenn du auf die Unternehmer schaust, die du jeden Tag auch kennenlernst in deinem Doing. Wie ist deine Sicht auf die, auf sagen wir mal, unsere Mittelständler in Deutschland, so, oder mit deinen Kunden, mit denen du zusammenhängst?
Ja, also erstmal habe ich natürlich viel Respekt. Ich glaube, diesen Respekt kann man ihnen zollen. Im Endeffekt, sie machen, ich glaube, einen riesengroßen Teil unserer Wirtschaft aus. Und eben, wenn man sich überlegt, okay, was sie teilweise schon aufgebaut haben, ein Punkt, natürlich kann man jetzt das nicht verallgemeinern. Die Mittelständler sind zu langsam oder zu unagil. Aber grundsätzlich gibt es natürlich viele Sachen, wo ich sagen würde, okay, die könnte man schneller angreifen, beziehungsweise dafür könnte man offener sein. Beispiel TikTok. Viele haben keine Ahnung, was das ist, beziehungsweise wollen sich damit gar nicht beschäftigen. Pinterest, YouTube, Personal Branding, alle solche so Themen, wo, die wichtig sind, beziehungsweise wo ich der Meinung bin, dass sie wichtig werden könnten, beziehungsweise schon wichtig sind. Und dass man da eben noch mehr Geschwindigkeit und eben so ein kleiner Umschwung im Denken passiert. Einfach, dass sie sich auf neue Sachen einstellen und sich eben auch mal was sagen lassen von jüngeren Leuten oder von anderen Leuten.
Kannst du dir vorstellen, überhaupt mal irgendwann in deinem Leben nochmal eine Angestelltenrolle zu gehen oder auch deine Unternehmertätigkeit wieder abzustellen zum aktuellen Zeitpunkt?
Ich muss sogar sagen, das habe ich mir mal überlegt, weil ich denke, es ist ganz sinnvoll, insbesondere jetzt in meinem oder aktuellen Lebensstatus. Ich habe ganz viele Lücken noch. Also so gesehen, ich habe ja ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie ich ein Unternehmen aufbaue. Ich habe zwar viele Leute, die mich dabei unterstützen und auch wirklich tatkräftig unterstützen. Da habe ich, glaube ich, einen Vorteil. Viele Leute kommen da oder helfen mir da wirklich dafür, ich riesig dankbar bin. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht, ob ich in Zukunft mal mich irgendwie anstellen lasse. Aktuell habe ich oder jetzt in der Vergangenheit habe ich mir wirklich mal überlegt, einfach weil ich da mehr lerne und auch was die Prozesse angeht, weil ich habe zwar schon mal ein Praktikum in der Vermögensverwaltung gemacht, aber aufgrund ein Schulpraktikum, welches ich machen musste, habe da auch sehr coole Kontakte kennengelernt, die mich jetzt auch fördern, aber eben glaube ich ehrlich gesagt nicht.
So, wenn du generell jetzt guckst, du hast gerade schon gesagt, Google ist so dein Informationszentrum generell. Wo holst du dir noch Inspiration her? Was sind so deine vielleicht Vorbilder oder hast du einen Blog, den du folgst oder Informationen? Wo kriegst du deine Inspiration her?
Ja, also grundsätzlich bin ich natürlich ein Freund vom Bücherlesen.
Also komplett konträr eigentlich, was man von Gen Z denkt.
Ja, klar. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher auch, also vor 3-4 Jahren habe ich im Jahr vielleicht ein Buch mal in die Hand genommen und das auch nur, weil es verpflichtend war wegen der Schule, irgendein Roman oder so, also nicht freiwillig, aber ich habe immer wieder gesagt bekommen, lies Bücher, lies Bücher, lies Bücher. Und im Endeffekt, Bücher haben sich halt bei mir wirklich sehr profitabel herausgestellt, weil einfach du liest sie oder du kannst die Gedanken von erfolgreichen Unternehmern lesen, beziehungsweise die Insights. Und deswegen gibt es eigentlich immer Bücher, die ich lesen würde, aber eben auch selber, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Biografien, da schaue ich mir mal ab, wie haben die gewisse Probleme gelöst und sonst eben habe ich, glaube ich, auch einen Vorteil als Generation Settler, dass ich eben teilweise hochkarätige Unternehmer auf LinkedIn anschreiben kann oder eine E-Mail, ich schreibe teilweise sogar Briefe, wenn ich wirklich eine Frage habe, die ich jemandem gerne stellen würde, der eben schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat, schon Fehler gemacht hat und habe da natürlich eben auch meinen Mentor, den Daniel Salomon an meiner Hand. Da kann ich jederzeit Fragen stellen und unterstützt mich auch wirklich tatkräftig und ja.
Wenn wir jetzt nochmal dann die letzte Frage stellen, was würdest du zusammengefasst dem deutschen Mittelstand mitgeben wollen, also gerade mittelständischen Unternehmern, was sie besser machen können, was sie vielleicht aus deiner Sicht anders machen sollten und was du denen eben halt gerne mitgeben möchtest?
Ja. Also einmal ist es natürlich der Punkt Social Media. Wir sehen, wie eben schon mal angesprochen, es gibt teilweise wirklich große Unternehmen, die haben noch keinen Instagram-Auftritt. Und da sieht man halt immer, insbesondere sobald die Generation Z sozusagen die Hauptzielgruppe sein wird, von wegen eben, dass jetzt Zielgruppen abgelöst werden, die Generations kommt. Über die sozialen Netzwerke gibt es halt immer so einen Kontaktpunkt. Einmal würde ich die sozialen Netzwerke sofort eben nutzen als Mittelständler oder eben auch grundsätzlich so eher so als Mindset-Einstellung, dass ich eben viel dynamischer bin, mir auch teilweise überlege, okay, wie kann ich jetzt die Welle mitreiten, was kann ich mir von Startups angucken, denn ich bin mittlerweile der Ansicht, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnelleren die Langsamen. Und deswegen bin ich halt grundsätzlich ein Freund von Agilität, Geschwindigkeit, auch mal offen sein für Neues. Und
Bist du hier in Düsseldorf in der Startup-Szene aktiv?
Eigentlich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe ganz, ganz lange nichts für meine Personal Brand, keine Kontakte gehabt und so. Das ist jetzt erst durch Startup-Teams entstanden. Ich bin da auch noch ganz klein. Ich habe zwar ein paar Kontakte zum DigiHub in Düsseldorf, aber sonst niemanden. Also ein paar kenne ich von der HSBC, die aber jetzt auch nicht so im Startup-Bereich unterwegs sind aufgrund meines Praktikums. Aber sonst ein paar Kontakte durch meinen Mentor. Da war ich zum Beispiel einmal bei Kienbaum, bei einem Startup-Frühstück. Stück im Medienhafen. Aber so baue ich mal erstmal Kontakte auf. Aber würde mich noch nicht beschreiben, dass ich wirklich aktiv in der Startup-Szene bin. Das ist aber auch ein Punkt sozusagen, wo ich hin möchte, diese Dynamik, diese Geschwindigkeit von all den Startups zusammen, dass ich die eben auch sozusagen spüren kann. Ich glaube, das ist eben auch so ein richtig guter Drive, den du mitnehmen kannst.
Ja, super. Sammy, es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, du hast ein paar sehr spannende Eindrücke auch gegeben und auch gezeigt, dass man auch schon mit 16 wirklich sehr professionell und sehr gutes Business machen kann. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat Spaß gemacht und dir viel Erfolg für die Zukunft. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann mal wieder hier zusammensitzen und mal schauen, wo du dann stehst.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht und hat mich auch gefreut. Dankeschön.
Vielen Dank nochmal, Sammy.